sozusagen die Wirkung der eigenen Arbeit hat direkt hinter meinem Schreibtischstuhl halt angefangen. Die Kinder sind ja ein- und ausgegangen in meinem Büro und haben Nachrichten unter der Tür durchgeschoben. Also da sind einfach ganz tolle Erlebnisse gewesen, wo ich wusste, ach ja, genau das, deswegen mache ich das ja.
Herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Nach dieser kurzen Pause von 2 Monaten, die für mich dringend notwendig war, um so ein bisschen nochmal Energie, auch neue Energie zu sammeln für die 2. Staffel vom Podcast jetzt Kaltes Wasser, mit neuen spannenden Gesprächen, mit spannenden Menschen, die was angefangen haben, die ihre Ideen umsetzen und vor allem auch, wie sie daran gehen an diesen Umsetzungsprozess und wie sie angefangen haben. Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder weitergeht und habe in dem ersten Gespräch der neuen Staffel mich mit Christine Blix unterhalten, die ihre Idee umgesetzt hat, Tausche Bildung für Wohnen. Dazu dann gleich mehr im Podcast. Falls ihr neu seid hier, diesen Podcast neu entdeckt habt, dann schaut gerne mal bei LinkedIn oder Instagram auch vorbei. Dort dürft ihr gerne auch Kontakt aufnehmen und auch eure Ideen, Gedanken zu dieser Folge teilen. Wenn ihr mich dann markiert, dann gibt es auch ein kleines Dankeschön in den Shownotes in der nächsten Folge. Und an dieser Stelle wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Christine und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
Hallo Tillmann, ich danke dir für die Einladung.
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute die Gelegenheit haben, so ein bisschen über deine Idee und auch das, was dich jetzt die letzten Jahre viel beschäftigt hat, zu sprechen. Und zwar die Tausche Bildung für Wohnen e.V. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern an den Dirk Lenz von Gut24, der hier vor ein paar Folgen auch zu Gast war. Da ist dein Name, Christine, auch schon gefallen als jemand, der ihn sozusagen motiviert hat, diese Idee umzusetzen im Rahmen der Impact Factory. Und ja, heute freue ich mich aber dann über deine Idee auch zu sprechen und darüber, wie es dazu gekommen ist, dass ihr heute mit Tausche Bildung für Wohnen e.V. etwas geschaffen habt, wo ihr letztendlich, da kannst du aber gleich noch mal ein bisschen mehr auch dazu erzählen, wie der Name schon sagt, das ist ja eigentlich ein relativ eindeutiger Name, ist bei Startups ja oft manchmal nicht so der Fall, dass man sofort vom Namen auch weiß, worum es geht. Bei euch ist es relativ eindeutig, Tausche Bildung für Wohnen, letztendlich Bildungspatinnen, die durch euren Verein Mietung in WGs sozusagen mietfrei wohnen können und im Gegenzug sich aber engagieren als Bildungspatinnen. Und was genau dann hinter dem Wort Bildung dabei steckt, dass es jetzt nicht sozusagen nochmal eine Nachmittagsschule ist, im klassischen Sinne mit Mathe, Deutsch und Biologie, da können wir dann gleich nochmal gerne ein bisschen auch drüber sprechen. Ich würde gerne so ein bisschen die Zeit zurückdrehen und in deinen Erinnerungen nochmal schwelgen, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist, dass du diese Idee umgesetzt hast. Ich weiß, dass du nicht alleine warst mit der Umsetzung dieser Idee. Wir steigen vielleicht am besten mal damit ein, nach deiner Zeit bei der Ruhr 2010. Also Ruhr 2010, das ist, ich selber komme aus dem Ruhrgebiet, deswegen habe ich das so ein bisschen aktiv auch noch mitbekommen. Es gibt ja diese Kulturhauptstädten und 2010 war es das gesamte Ruhrgebiet, was da sozusagen Kulturhauptstadt Europas war und du warst mit in der Organisation mit dabei. Und ich weiß, dass du im Rahmen dieser Tätigkeit letztendlich, dass da so ein bisschen der Grundstein gelegt wurde. Wie kam es dazu, dass du dann letztendlich diese ersten Berührungen mit dem Startpunkt von Tausche Bildung für Wohnen Duisburg-Marxloh, dass du da eingetaucht bist in diese Welt und diese Ideen bei dir angefangen haben, im Kopf herumzuspielen.
Genau, das ist wirklich eine Reise in die Vergangenheit, die du hier initiierst. Ja, ganz richtig. Ich war nach meinem Studium im Organisationsteam der Ruhr 2010, der europäischen Kulturhauptstadt, die eben im Ruhrgebiet ausgerichtet wurde und das gesamte Ruhrgebiet umfasste. Und im Rahmen dieser Tätigkeit bin ich zum ersten Mal in Duisburg-Marxloh gelandet, weil ich auf der Suche war nach einem inspirierenden Quartier, weil es bei uns in der Kulturhauptstadt eben auch viel um Quartiersarbeit ging. Und dort bin ich auf ein paar Medienschaffende getroffen aus dem Medienbunker, den es auch immer noch gibt heute. Das ist ein alter Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ganz oben unter dem Dach war ein Kollektiv von kreativen Medienmachern und Künstlern, vor allem auch aus dem Stadtteil selbst. Die haben sich ganz stark eingesetzt für Marxloh. Und zwar haben sie eigentlich ja so von unten so Grassroots-mäßig Imagearbeit gemacht für den Stadtteil und haben eine Kampagne entwickelt mit dem Namen Made in Marxloh. Und das ist ziemlich bekannt geworden dann so gegen 2008, 9, 10 dann, als 2010 die Kulturhauptstadt dann auch stattfand. Wir haben beispielsweise, und das wirst du vielleicht sogar auch erinnern, wenn du selbst aus dem Ruhrgebiet kommst, damals auf der A40, die ja gesperrt war an einem wunderschönen heißen Sommertag, dort haben wir dann mit der Kampagne Made in Marxloh 100 Bräute auf die Straße geschickt, auf die A40. Wenn man sich ein bisschen mit Marxloh auskennt, ist es eben nicht so, dass es nur diesen Klischees einer No-Go-Area entspricht, sondern dort findet man über 70 Läden zum Thema Heiraten. Wir hatten dann jeden Hochzeitsladen gefragt, ob er ein Hochzeitskleid spendet. So kamen wir an 100 Kleider, haben 100 Frauen gesucht. War eine davon und wir sind dann mit diesen Hochzeitskleidern auf die Straße gegangen und haben Schilder hochgehalten. Willkommen in Marxloh, Made in Marxloh. Es ging darum, sozusagen ein Gesamtbild, ein Image dieses sehr verschriebenen Stadtteils etwas zu verändern, weil wir gesagt haben, das ist hier nicht das böse, böse Ghetto, sondern wir haben die romantischste Straße Europas. Und das war ein wahnsinnig schönes Bild. Und ich bin dann mit diesem Kollektiv in diesem Medienbunker, haben wir sehr viel gearbeitet und dann, die haben dann auch zum Teil für die Kulturhauptstadt gearbeitet und wir haben Kunstprojekte zusammen gemacht und Künstler nach Marxloh geholt. Und so ist mir der Stadtteil dann quasi über meine Arbeit sehr nahe gekommen. Und wie das Leben so spielt, habe ich mich verliebt dann in einen der Medienmacher da. Und wir haben uns eben sehr, sehr gut verstanden und kamen aber aus ganz zwei unterschiedlichen Welten. Und für uns war klar, dass wir dann, nachdem die Kulturhauptstadt beendet war, dass wir das Thema Nachhaltigkeit doch versuchen wollten, ernst zu nehmen, weil wir uns gefragt haben, was bleibt denn eigentlich nach diesem großen Wumms? Mit dem vielen Geld, was eingesteckt wurde in den Stadtteil, also ins Ruhrgebiet. Und es wurde immer von Nachhaltigkeit gesprochen und wir haben uns eben gefragt, was passiert, wenn die Medien wieder abgezogen sind, wenn der Scheinwerfer ausgeht und es ist 2011, 12, 13. Und dann haben wir eine Agentur gegründet, zu zweit, Urban Risem. Es war dann eine Agentur für Stadt, Kultur und Ökonomie, hatten wir die genannt. Und es ging uns darum, dass wir neue Lebensmodelle für Menschen im Zusammenleben in solchen benachteiligten Stadtteilen entwickeln wollten. Wir haben einige Ideen einfach weitergeführt. So zum Beispiel hat eben Mustafa, also mein Mitgründer und damaliger Lebenspartner, Stadtteilführung angeboten. Wir haben circa 3000 Menschen, also Gäste von außen durch Marxloh geführt und haben individuelle Touren angeboten und die waren wahnsinnig beliebt. Ja, so haben wir schon sehr viel irgendwie versucht zu arbeiten daran, an dieser Thematik. Und dann ist es so, dass eben aus der Biografie von meinem Mitgründer damals, eben er als Türke, dort aufgewachsen, beide Eltern sprachen nicht wirklich gut Deutsch, hat er quasi die klassische Migrantenbiografie hinter sich gehabt. Ja, in Marxloh geboren, kein deutscher Name, auch keine Empfehlung fürs Gymnasium erst bekommen, so der Klassiker.
Schwer da auch dann rauszukommen aus dem
ganzen.
Richtig,
ganz, ganz schwer Umgebung rauszukommen und auch immer nur das Schlechte über sich zu lesen. Also irgendwie gab es in den 90ern dann auch in der Bravo damals so Shocking-Reporte darüber, was für ein krasses Pflaster dieser Stadtteil ist. Super viel Leerstand.
Zwischen Britney und den Backstreet Boys.
Richtig.
Duisburg-Marxloh. Okay.
Und hatte aber das Glück, eben dann doch aufs Gymnasium zu kommen und einen besten Freund dort zu gewinnen. Und die Mutter dieses besten Freundes, sie war so ein bisschen so alt-68er Hippie-Mama, die war eigentlich so die Vorlage des ersten Bildungspaten oder der erste Bildungspatin, weil sie sich stark um ihn gekümmert hat und sich sehr viel Mühe gegeben hat, dass er richtig Deutsch lernt und einen anderen Zugang bekommt zu unserer deutschen Kultur und dass eben die Grenze nicht an der Grenze von Marxloh auch endet, also die mentale Grenze. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, dass diese Frau im Gitti, dass sie die erste, dass sie so der Prototyp war. Und gleichzeitig gab es eine WG in Marxloh, die so ein bisschen nach kommunistischem Modell gelebt hat, wo er auch damals gewohnt hat. Und das waren dann schon so Bruchstücke vom Anfang von Tauschebildung. Und es war auch schon mal der Versuch, da im Rahmen der Kulturhauptstadt dieses Projekt aufzulegen, was aber nicht funktioniert hat, weil es auch noch gar nicht ausgeklügelt war. Und dann bin ich quasi dazugekommen mit meinen biografischen Bruchstücken. Ich bin eben in der Schulzeit Mutter geworden, also so klassisch Teenager, alleinerziehende Mutter, und habe meine Schule dann trotzdem alles noch fertig gemacht und Studium dran gehängt und weiß einfach, wie es ist, obwohl ich aus einer ganz anderen Bildungsschicht komme und auch aus einem ganz anderen Stadtteil, auch aus dem Ruhrgebiet, aber eben, ich sag mal, aus so einem gut bürgerlichen Haus, weiß ich einfach, wie das ist, wenn man plötzlich zu einer benachteiligten Bevölkerungsgruppe gehört. Ich weiß nicht, wissen viele nicht, aber Alleinerziehende sind in Deutschland die am stärksten verarmende Bevölkerungsgruppe und haben vierfach höheres Risiko, in Armut zu fallen und zu bleiben, wie alle anderen. Mhm. Und genau, und ich war, wie gesagt, eben auch noch nicht volljährig oder gerade volljährig und das war alles nicht so einfach. Daher ist das so mein Background zu wissen, es braucht einen sicheren Platz für Kinder, um aufzuwachsen. Für Eltern ist es wichtig, seine Kinder auch mal woanders hingeben zu können. Und so sind aus diesen Bruchstücken eigentlich, es hat sich Tauschebildung für Wohnen dann so formiert. Und während mein Partner damals eben ein sehr visionärer Mensch war, mit immer wahnsinnig vielen Ideen. Die konnte man alle gar nicht so schnell aufsammeln, wie sie rausgesprudelt sind. War ich eher so jemand, der, ich bringe Sachen in die Welt, ich kann Sachen umsetzen und Konzepte schreiben und ich mache dann zwei Füße dran, ja, an den Kopf.
Das ist eigentlich eine sehr gute Kombination.
Das war eine sehr, sehr gute Kombination, auf jeden Fall. Und dann haben wir eben angefangen, nach dieser Agenturgründung 2011 habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen, konsequent runterzuschreiben und habe so ein 70-seitiges Monsterkonzept geschrieben dazu. War es wahnsinnig, es war ein echter, wie so ein Geburtsprozess. Ja, und dann haben wir angefangen, ich bin noch ziemlich krank geworden, dann musste ziemlich lange im Bett liegen und bin dann beim Internetsurfen zum ersten Mal über den Begriff Social Entrepreneurship gestolpert. Nicht wissend, was das ist und dachte nur in der Beschreibung, ach verdammt, es gibt ja einen Begriff für Ideen, die so Bekloppte haben wie wir. Das war ein ganz schönes Erlebnis. Also das habe ich noch sehr stark präsent, dass ich mich dann da so wiedergefunden habe, weil alle anderen immer so ein bisschen dachten, haben sie die noch alle? Was machen die da, ne, die beiden?
Aber das heißt, das war alles noch sehr konzeptionell. Ist der Moment schon vorübergekommen oder gab es da schon den Moment, wo ihr dann gesagt habt, okay, jetzt machen wir's?
Ja.
Oder war das noch die Phase, wir gucken mal und überlegen uns das nochmal, wie wir das irgendwie sinnvoll aufbauen? Warte mal noch irgendwie mit der Agentur anderweitig auch noch. beschäftigt?
Ja, gut, das ist eine gute Frage, finde ich, weil das so auf den Gründungsimpuls zielt und der ist total wichtig. Wir haben ein bisschen rumgehext da mit der Agentur und so weiter. Und wie gesagt, ich war alleinerziehend. Mein Sohn war damals 14, 13, sowas. Also und auch so anstrengend wie eine ganze Fußballmannschaft, sage ich immer. Und ich musste ja nebenher noch arbeiten, also für unseren Broterwerb quasi sorgen. Das habe ich nebenbei gemacht, so eine halbe Stelle an zwei Tagen abgerissen, um dann meine ganze andere Zeit, die ich hatte, eben in Tauschebildung zu stecken. Weil es gab einen Moment, wo wir gesagt haben, wir setzen alles auf eine Karte. Was beschreibt uns und unsere Haltung zum Leben und das, was wir wollen und woran wir arbeiten wollen, denn am besten? Und das war die Idee von Tauschebildung für Wohnen. Wir hatten noch tausend andere Sachen. Aber das war das, was uns am besten repräsentiert hat, weil da so viel drinsteckt von unserer Lebenshaltung. Beispielsweise aus einem negativen Vorzeichen ein positives zu machen. Was wir versuchen, wenn man jetzt alle Zutaten, also von einem Stadtteil mit einem schlechten Image, mit einer hohen Arbeitslosigkeit, viele Kinder, niedriger Bildungsstand, viele Migranten, was ja an sich jetzt kein Negatives ist, aber bündelt auf einem Haufen, die keinen guten Zugang haben zu anderen Strukturen. Das sind ja erstmal alles immer negativ konnotierte Variablen. Und wir haben das alles umgedreht und haben gesagt, hey, ist doch super, wir haben total viele leerstehende Wohnungen, haben wir die Wohnung gekauft. Wir haben Kinder ohne Ende hier, die sind alle total offen und interessiert, ist doch wunderbar. Also wir haben alles umgedreht und das prägt auch uns bis heute ganz stark, die Herangehensweise, dass wir nicht defizitär gucken, sondern nach den Ressourcen und Potenzialen. Jetzt habe ich so ein bisschen vorgegriffen. Genau, und damals war eben dann die Entscheidung, komm, wir setzen alles auf eine Karte und geben all unsere Kraft da rein. Und dann habe ich eben, wie gesagt, dieses Pamphlet geschrieben oder dieses Konzept geschrieben, viel zu groß, umfangreich etc. Es war eigentlich wie eine Masterarbeit. Und dann bin ich über eine Ausschreibung gestolpert im Internet von der Vodafone Stiftung und der Social Entrepreneurship Akademie aus München, die ganz frisch da gegründet war auch. Und da gab es eine Ausschreibung zum Einreichen von Ideen für den ersten Act for Impact Preis. Das war damals der größte, also der höchst dotierteste Preis im sozialunternehmerischen Bereich für den Bereich Bildung.
Was war die Dotierung?
Die Dotierung war bei 40.000 Euro plus eine Gründungsberatung. Und das hat, und wir haben das einfach eingereicht, unser Mini-Konzept dann, was ich dann wieder
mal probieren.
Einfach mal probieren und warum nicht? Ne? Die Zugangshürden waren sehr niedrig.
Konzept hat es ja schon geschrieben.
Habe ich geschrieben, haben wir ein bisschen komprimiert und dann eingereicht. Mhm. Und dann wurden wir auch noch eingeladen. Also dann sind wir in die weiteren Auswahlrunden gekommen, wurden eingeladen zum Pitch nach München. Wir haben uns aber überhaupt keine Erfolgsaussichten eingeräumt, weil wir hatten nur das Konzept, wir hatten ja nichts anderes vorzuweisen, außer unsere Idee und hatten auch kein Geld, nach München zu fahren. Wir haben überlegt, ob wir überhaupt fahren, weil wir uns das Zugticket auch nicht leisten konnten.
Okay, ob sich's lohnen würde.
Ob sich's lohnen würde, dann haben wir gedacht, ach komm, jetzt gönnen wir uns mal was, fahren wir nach München.
Ja.
Und haben da einen ganz schlechten Pitch abgehalten. Ich fand's furchtbar, also es war wirklich ganz...
Was war schlecht daran?
Ich fand, es war einfach nicht gut erklärt und das ist 10 Jahre her, es ist 11 Jahre her und da, ich habe noch nie was von Elevator-Pitches und ich konnte froh sein, dass ich überhaupt PowerPoint bedienen konnte.
Es war ja auch euer erster Pitch letztendlich,
das,
ne?
Ein Pitch in dem Sinne, ja, wir haben das schon öfter auf Bühnen auch vorgestellt gehabt, aber das war noch auch zu einer Zeit, wo nicht an jeder Ecke und Ende diese ganze Sozialunternehmerszene war im Ruhrgebiet nicht vertreten. Das war alles so vereinzelte Einhörner, aber diese Hubs und Labs und Vorlagen für Business Model Canvas und Elevator Pitches und weiß der Kuckuck, was es alles gibt, das gab es nicht. Also da haben wir keinen, hatten wir, also vielleicht gab es das, aber es war überhaupt nicht so präsent wie jetzt. Ja, jedenfalls haben wir blöd, ich fand es ganz furchtbar. Wir haben es aber gewonnen dann und waren irgendwie völlig von Socken. Ja, und das war so, ich habe immer gesagt, das war unser Raketentreibstoff. Weil wir das Geld hatten, plötzlich zu gründen. Das kostet ja auch ein bisschen Geld. Wir konnten uns eine ganz kleine Aufwandsentschädigung, Honorar dazu zahlen, weil wir wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert haben. Und wir haben diese Gründungsberatung gehabt, die wahnsinnig viel gebracht hat für uns. Und dann haben wir Schritt für Schritt, also dann haben wir bei einem sogenannten Verfügungsfonds der Stadt Duisburg eine Anschubfinanzierung beantragt. Das war ein Krimi für sich. Aber durch diesen Gewinn dieses Act for Impact Preises wurde plötzlich im Spiegel über uns berichtet. Und dann hat es so eine Fahrt aufgenommen, dass immer mehr
Kettenreaktion.
Genau, es haben immer mehr Medien berichtet. Und dann hagelte es, muss man leider, oder nicht leider, sondern muss man sagen, es hagelte dann an immer mehr Preisen und Auszeichnungen. Also wir haben 11 Auszeichnungen erhalten bis heute und sind unglaublich verwöhnt von positiver Presseberichterstattung. Also gestern waren wir bei ProSieben wieder.
Das heißt, an Aufmerksamkeit hat es dann am Anfang auch erstmal nicht gemangelt. Und dann kommen wir vielleicht mal zu den schwierigen Sachen oder vielleicht nochmal zu den Hürden oder Hindernissen. Ihr hattet jetzt diese Anfangsfinanzierung von 40.000 Euro. Hatte eine Gründungsberatung sozusagen noch dazu bekommen, um auch noch, ja, ich weiß ja nicht, was in diesem Impact Accelerator Programm heutzutage steckt ja auch immer ganz viel drin, so eine Marketing, wie baue ich das Unternehmen auf, wie führe ich Mitarbeiter und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ging es auch dann so in die Richtung und auch in die 1:1 Beratung vielleicht auch einfach. Aber hatte sozusagen noch ein bisschen auch Ansprechpartner für gewisse Themen. Was waren letztendlich dann noch Hindernisse, die bei euch im Weg lagen und wie seid ihr da rangegangen, wenn es Hindernisse gab?
Ja, es gab sehr viele Hindernisse.
Okay.
Auch sehr unwahrscheinlich.
Okay, dann sagen wir mal, was waren
die größten
Hindernisse?
Genau, ich sage immer, es ist eigentlich total unwahrscheinlich, dass es uns gibt noch und wir so groß geworden sind jetzt. Ich kann es oft gar nicht glauben. Ja, also es war weit entfernt von Accelerator-Programm, das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Wir hatten ganz, ganz tolle Gründungsberaterin gehabt, mit der wir auch heute noch ganz eng befreundet sind, die uns sehr eng begleitet hat, also 1:1. Und also es gab natürlich, also aufgrund meiner persönlichen Situation, ich habe 60 Kilometer weit weg von Marxloh gewohnt, konnte mir kein Auto leisten und die Zugfahrten waren so horrende teuer, dass das schon allein einfach eine ganz faktische Schwierigkeit war. Wir reden ja auch von vor 12 Jahren, das heißt, diese ganzen, jetzt ist es ganz normal, alles online zu machen, war es irgendwie gefühlt für uns zumindest noch nicht vor 11 Jahren. Das war nicht so einfach. Dann musste ich Geld verdienen, um mich und meinen Sohn irgendwie durchzubringen nebenher. Also es war einfach unglaublich kräftezehrend. Dann ist es so gewesen, dass wir natürlich versucht haben, Taschenbildung für Wohnen, also wir mussten natürlich Gelder einwerben und in der Stadt für uns werben. Und man hat uns für, glaube ich, ziemlich bekloppt gehalten in der Stadt, was wir irgendwie vorhatten. Wir wurden beispielsweise mal im Jugendamt, wo wir das vorstellen wollten, so begrüßt: Ach, ihr seid die zwei, die Marxloh retten wollen, oder was? Ne? Also so ein bisschen zynisch. Und wir haben stark die Werbetrommel gerührt, mit Schulen gesprochen, Lehrern gesprochen, mit Immobilienbesitzern gesprochen, mit der Stadt gesprochen. Und das Wichtigste oder eins der wichtigen Sachen war natürlich Geld. Wir brauchten ganz schön viel Geld am Anfang. Ja.
Für was hauptsächlich? Die Immobilien?
Das Ganze anzuschieben. Also die Idee basiert ja darauf, dass wir Immobilien zur Verfügung gestellt bekommen, mietfrei. Weil in Marxloh war damals, das ist eben auch, wie gesagt, 12 Jahre her, lag die Leerstandsquote bei 14% oder so. Es war unglaublich viel leer, was ja auch immer dazu beiträgt, dass so ein Stadtteil immer schäbiger wird, weil da, wo niemand wohnt, will niemand wohnen, etc. Also haben wir gesagt,
verstärkt sich.
Ja, genau. Und wir haben gesagt, wir müssen einfach nur die richtige Immobilie finden und gucken, dass wir sie mietfrei bekommen. Mhm. Wir brauchten Geld für uns, weil wir wollten, das, was wir vorhatten, war so groß eigentlich von Anfang an, weil wir nicht mit einem kleinen Prototypen anfangen konnten. Man hat uns immer gesagt, macht es doch erstmal klein. Warum müsst ihr jetzt irgendwie direkt eine Tauschbar und Wohnung und ja, weil wir mit den Prototypen konnten wir nicht anfangen, hatten wir im Gefühl. Genau, und dann war es wahnsinnig kompliziert. Wir haben uns sehr, sehr viel angelegt mit einer Tochterfirma der Stadt, die Entwicklungsgesellschaft Duisburg, wo wir einen Antrag gestellt hatten für die Anschubfinanzierung. Darüber will ich gar nicht so viel reden. Das war ein Krimi für sich, ein bürokratischer Krimi, der sich gewaschen hat. Und es hat von Antragstellung, bis wir dann tatsächlich Geld bewilligt bekommen haben, von 2011 bis Mitte 2014 gedauert. Bis wir die Zusage hatten und bis wir Geld bekommen hatten. Und dazwischen war ganz, ganz viel schlimme Sachen passiert eigentlich. Wir hatten aber jetzt ja schon die Vodafone-Stiftung im Rücken, die sehr überzeugt waren von uns und die haben dann nach dieser Anschubfinanzierung, nach diesem Preis, den sie uns verliehen haben und nach den 40.000 Euro, sind sie auch nochmal mit Geld reingekommen. Sie sind noch dreimal mit Geld reingegangen, weil sie so stark an uns geglaubt haben. Und so konnten wir sukzessive nach und nach Förderer für uns gewinnen, wo natürlich auch die Preise, die wir erhalten haben, geholfen haben, eine Kredibilität zu erlangen und die ganzen Presseaufmerksamkeiten. Es war verrückt ein bisschen. Wir haben so viel Presse gehabt zum Teil und so gute Presse, dass Leute gedacht haben, uns würde es schon geben. Wie läuft's denn, hieß es dann. Oder uns wurde gespiegelt so, ja, ihr braucht ja nichts. Es lief noch gar nichts, sondern es wurde einfach nur so lebendig darüber berichtet quasi. Das war so ein ganz seltsames Missverhältnis. Jedenfalls haben wir dann nochmal in München, waren wir bei einem Pitch, wo wir vor 50 superreichen Münchnern pitchen konnten. Und dort haben wir jemanden kennengelernt, der hat gesagt, es macht doch viel mehr Sinn, wenn ihr Leerstand kauft, dann gehören euch die Wohnungen. Wenn ihr das macht, dann gebe ich euch das Geld dafür. Und dann haben wir eben da nochmal 50.000 Euro eingesammelt und konnten in Marxloh dann davon Wohnung kaufen, renovieren. Und die hatten wir dann, was für uns natürlich super waren, weil wir dann einen Wert hatten im Verein, den wir auch immer bei weiteren Stiftungsanträgen, konnten wir den natürlich auch immer schön als Eigenanteil einsetzen. Das war schon ein ganz schlauer Zug. Dann haben wir einen Deal mit einer katholischen Gemeinde gemacht. Die hatten ein freistehendes oder ein leerstehende Immobilie, so eine alte Gründerzeitvilla. Dort konnten wir unsere Tauschbar reinmachen. Wir haben auch diesen Deal gemacht, wir renovieren, wenn wir mietfrei da drin sein können. Ja, und so haben wir uns Stück für Stück sozusagen vorgerobbt.
Ja, du hast jetzt gerade auch schon erzählt und in deinen Erzählungen fiel sehr oft das Wort auch kräftezehrend und auch irgendwelche Steine, die in den Weg gerollt sind oder auch gerollt wurden, Wände, gegen die ihr gelaufen seid, wo ihr manchmal ja vielleicht auch gedacht habt, so, das ist eigentlich nicht unser Job, aber das ist, wir haben hier ein Konzept und wir wollen das gerne umsetzen, weil wir das als wichtig erachten. Stadtteilentwicklung, dafür sollte es eigentlich von anderer Stelle Geld geben und auch Menschen, die sich damit sowieso schon beschäftigen. Also warum müssen wir das überhaupt machen? Könnte ich mir jetzt aber auch vorstellen, dass das vielleicht auch manchmal so Gedanken waren. Wie habt ihr trotzdem es dann geschafft, dann, dass die Kräfte euch nicht aufzehren, sondern dass ihr, also wodurch habt ihr dann auch wieder Kraft tanken können, dass ihr das für so eine lange Zeit dann auch durchgehalten habt? Das waren jetzt da doch zwei, drei Jahre, bis es dann wirklich zu dem Punkt gekommen ist, wo man dann merkt, okay, jetzt geht's richtig, jetzt können wir richtig anfangen.
Genau. Also Kraft getankt haben wir voneinander, weil wir irgendwie so das immer noch toll fanden, die Idee. Und es ist irgendwann so ein bisschen gekippt in ein und jetzt machen wir es erst recht. Ja, also je mehr Gegenwind kam und desto unwahrscheinlicher es aussah, desto bockiger sind wir geworden. Wir gehen jetzt hier nicht mehr weg. Das machen wir jetzt trotzdem. Und da so eine Tendenz habe ich persönlich sowieso. Ja, die Sachen dann immer trotzdem einfach zu machen. Also ich will das dann haben und dann muss das auch auf Teufel komm raus, steht das dann auch nachher. Das hat viel innere Kraft gekostet, auch sozusagen diesen Naivling-Tod zu sterben. Wir fanden natürlich unsere Idee toll und wir wollten ja nur das Beste. Und die armen, sozusagen diese arme Struktur in dem Stadtteil und so und so weiter. Und wenn dann jemand gekommen ist und hat es so abgetan als irgendwie eine Spinnerei oder so, das hat natürlich schon wehgetan. Da musste man sich so ein bisschen Hornhaut und dickes Fell anschaffen. Das kommt einfach von allein. Ja, und so dieses Gefühl, nö, wir machen das jetzt hier, aber trotzdem. Und erst recht. Und jetzt haben wir schon so viel rein investiert. Und das war einmal das. Und weil das Umfeld, was wir, also außerhalb, jetzt hatten wir so eine kleine Mini-Community in München um diese Social Entrepreneurship Akademie, die uns ganz viel gegeben und gezeigt haben, dass es eine super Idee ist. Auch von der Vodafone-Stiftung damals hatten wir zwei ganz tolle Ansprechpartner, auch der Geschäftsführer, der damalige Geschäftsführer der Stiftung, ganz super toller, unterstützender Mann, der sich gut auskannte in der Szene, gesagt hat, das ist eine super Idee, ihr müsst das umsetzen. Die haben einfach so fest an uns geglaubt und uns damit auch den Rücken gestärkt. Das hat schon sehr, sehr viel gebracht. Und irgendwie motiviert auch zu sein davon, dass eigentlich überall, außer, also wenn wir Duisburg verlassen haben, muss ich sagen, wir haben auch woanders gepitcht noch und wir haben ja immer wieder Presse gehabt. Alle Rückmeldungen waren immer positiv und bestärkend und Mann, das ist so eine super Idee. Und je näher wir dem Epizentrum gekommen sind, desto biestiger wurde das und desto mehr war das so, ey, ja. Ja, das hat viel Kraft gekostet und es war eben auch so, mein Gründungspartner ist dann krank geworden und hat sich verabschiedet. Unsere Beziehung ist auch zu Ende gegangen dann und ich stand vor dem Punkt und da waren die ersten Bildungspaten gerade da, die ersten 6 und wir hatten gerade eröffnet. Da stand ich vor dem Punkt zu sagen, mache ich das jetzt weiter oder nicht? Weil eigentlich war mein Plan, dass ich ein bisschen weniger arbeite, weil ich eben, wie gesagt, ja auch meinen Sohn noch hatte und ich wollte gar nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. Und dann war ich alleine und irgendwie Beziehung gescheitert. Das war schon blöd. Und dann aber, ja, war ich eben auch alleine im Unternehmen und habe dann anstatt 30 Stunden irgendwie 90 Stunden gekloppt, ne, von Anfang an. Also von Anfang an, wo wirklich der Betrieb lief, wo die ersten Bildungspartner da waren, die Kinder etc. Und das habe ich ziemlich lange durchgezogen so.
Wie lange?
Bis 2017 und dann hat es mich zerlegt. Dann bin ich mit einem Burnout, habe ich eine Rolle rückwärts gemacht und habe auch lange gebraucht, um mich wieder zu erholen richtig davon, weil das eben wirklich alles und mehr aufgezehrt hat. Also ich habe von zwei Seiten gebrannt, tue ich auch immer noch für das Projekt. Und dadurch, dass ich eben, habe ich ja schon gesagt, ich zwinge die Sachen dann in die Welt, aber das kostet wahnsinnig viel Kraft. Und ich lerne das jetzt auch ein bisschen anders zu machen.
2017, das heißt, circa 2 Jahre lang bist du dann am Maximum
gefahren. Ja, also knapp 3 Jahre bin ich beim Absoluten. Ja. Also da habe ich nur gearbeitet. Von 4:30 Uhr morgens habe ich zu Hause dann irgendwie gearbeitet und bin dann um 9 nach Marxloh gefahren und war um 9 abends wieder zu Hause. Das war nicht so eine super Zeit. Also.
Aber du hattest gerade gesagt, also du standest vor dieser Entscheidung, ne? Jetzt nachdem dein Mitgründer und Partner dann nicht mehr dabei war. Doppelte Arbeit eigentlich, aber also weniger Zeit. Mache ich es weiter oder nicht? Das war die Entscheidung, vor der du standst. Wie hast du dann die Entscheidung getroffen oder was hat letztendlich dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich weiß, was jetzt auf mich zukommen wird, nämlich sehr viel Arbeit, aber ich mache es trotzdem. Also ich weiß, dass du für die Idee brennst und so, aber trotzdem ist es ja für dich sicherlich noch eine Entscheidung gewesen, die nicht einfach zu treffen war, weil die mit sehr vielen Opfer bringen auch verbunden ist.
Ja, ich rede nicht so gerne von Opfer bringen, aber ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß auch jetzt nie, was auf mich zukommt. Also ich bin jetzt ein bisschen gelassener, weil ich eben weiß, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Und ich komme damit, okay, klar, auch nicht immer, aber ne. Ja, wie habe ich die Entscheidung getroffen? Ich glaube auch wieder in so einem Trotzkopf. Jetzt mache ich es erst recht. So, okay. Es war alles da. Wir hatten eine wunderschöne Tauschbar. Wir hatten die Kinder, die Bildungspartner. Es sind Menschen ja auch zu uns gezogen. Die sind aus Kiel, aus Kiel und Lübeck hergezogen. Die haben auch einen Schritt gemacht in die Ungewissheit, in dieses Projekt als Bildungspaten, Pioniere. Die haben mir vertraut, die haben gebrannt dafür, die Kinder, also das Projekt wurde im Stadtteil so toll angenommen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, jetzt irgendwie nach dann zu sagen, jo, danke und tschüss. Und ich habe mich den Fördergebern auch irgendwie verpflichtet gefühlt, weil die so viel, wir haben mir so viel Vertrauen gegeben und so viel Vorschuss, also auch Vertrauensvorschuss gegeben. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Und auch in dieser ganzen Zeit, dann tauchten nach einem halben Jahr plötzlich ziemlich fiese Probleme auf und wir sind fast insolvent gegangen, zweimal hintereinander. Und dann tauchte sozusagen, also und in dieser Zeit haben mich meine Förderer und alle, mein Umfeld hat mich, mein professionelles Umfeld mich so gut unterstützt. Ich bin da total transparent mit umgegangen und habe ganz transparent gesagt, Leute, ich bin in 3 Monaten wahrscheinlich insolvent und ich habe auch eigentlich keine Kraft mehr. Ich schaffe es eigentlich nicht mehr. Aber wenn ihr mich unterstützt, dann gebt noch mal Geld rein. Es kann sein, dass es was wird, aber es kann auch sein, dass ich es vor die Wand fahre. Es ist eure Entscheidung und sie haben Geld gegeben, immer. Ja, und das ist natürlich was Besonderes, diese Energie, die dann da ist. Und das hat mich nach vorne gezogen. Und ja, also, und ich wurde ja auch sozusagen damit belohnt. Es ist unglaublich, es gibt unglaublich viel Kraft, wenn man bemerkt, dass sozusagen die Wirkung der eigenen Arbeit hat direkt hinter meinem Schreibtischstuhl halt angefangen. Die Kinder sind ja ein- und ausgegangen in meinem Büro und haben Nachrichten unter der Tür durchgeschoben. Also da sind einfach ganz tolle Erlebnisse gewesen, wo ich wusste, ach ja, genau, das deswegen mache ich das ja. Ja, es hat sich irgendwie nach dem Richtigen angefühlt. Also es hat sich eben nach meinem angefühlt.
Was ist, wenn du jetzt mal zurückblicken blickst, was hättest du gerne damals schon gewusst, was du jetzt nach 3, 4, 5 Jahren später erkannt hast? Wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest und sagen könntest, Christine, in die Richtung musst du gar nicht erst abbiegen, zum Beispiel. Das ist eine Sackgasse.
Nee, so denke ich nicht. Weil jede Sackgasse, nee, man muss in jede Sackgasse laufen, weil das ist ein Gedankenmodell, das kann ich nicht, glaube ich. Also ich musste in jede Sackgasse reinbiegen, ich musste jede Krise dadurch leben, ich musste jeden Schweiß und Blut und Tränen vergießen dafür, weil das steckt ja auch in der DNA des Projektes drin. Ich glaube auch nicht, dass man im Leben Abkürzung nehmen kann. Deswegen kann ich die Frage, glaube ich, nicht so gut beantworten.
Das ist ja auch schon eine Antwort. Du hast gerade schon so ein bisschen über die Wirkung gesprochen, die dir ja auch immer regelmäßig noch Holz ins Feuer sozusagen dann auch wieder legt. Magst du noch mal ein bisschen Einblicke geben in die Wirkung, die das Projekt Tausche Bildung für Wohnen hat, um mal so einen Eindruck zu bekommen, was das eigentlich für einen Unterschied macht?
Es geht hier eigentlich darum, um Entwicklung und um Bildung. Wir sind ja ein Bildungsprojekt, aber in einem sehr umfassenden Sinne. Ich möchte nicht die bessere Schülerhilfe werden. Ich möchte auch nicht, dass die Kinder alle einen Professorentitel haben in 30 Jahren. Darum geht es mir nicht. Mir geht es eigentlich darum, ein Gegengewicht zur Schule zu bilden, also Ergänzung und Gegengewicht gleichzeitig zur Schule, weil dort wird eigentlich ja nur fachliche Kompetenz gelehrt, wenn überhaupt. Ja, und die Kinder, was lernen die da? Die lernen Zettel ausfüllen und das zu machen, was sich irgendwelche Kultusminister mal ausgedacht haben, was sie meinen, was man wissen muss. Das ist für mich aber nicht Bildung, die für die Zukunft vorbereitet. So. Und wir geben zwar Lernförderung, um den Kindern zu helfen, besser zurechtzukommen, aber das, ich sag mal, die gute Noten sind eher Ergebnis und nicht Ziel. Mein Ziel ist es eher, dass wir den Kindern und auch den Bildungspaten eigentlich einen Raum geben, um sich aneinander zu entwickeln, miteinander. Und wir haben so eine Art Motto oder Haltung, die sich durch alles durchzieht, was wir tun. Und das ist, dass bei uns immer unklar sein soll und bleiben soll, wer gibt und wer nimmt. Das heißt, wir sind immer auf Augenhöhe mit dem anderen und lernen genauso von den Kindern. Also wir sagen denen nicht, wie alles funktioniert und wie die Welt geht, weil das ist ein Trugschluss, wir wissen das nicht. Ja? Und andersrum eben auch. Wir lernen von der Unsicherheit der Kinder, der Unsicherheit der Bildungspaten. Und ich glaube, dass in diesem wechselseitigen Verhältnis Bildung entsteht, die eben umfassender ist, weil wir uns besser kennenlernen. Und letztendlich geht es eigentlich mir darum, inklusive meiner eigenen Person, weil ich auch nicht weiß, wie die Sachen funktionieren, dass wir dahin kommen, dass Menschen die freie Wahl zur Entscheidung haben. Das heißt, wenn ein Kind aus Marxloh sich entscheidet, also wenn ein Kind aus Marxloh zum Beispiel den Kiosk des Vaters irgendwann übernimmt, macht es einen Unterschied, ob es die Wahl hatte, das zu tun und auch die Entscheidung getroffen hat, oder ob es keine Wahl hatte und den Kiosk deswegen übernehmen muss. Ja, darum geht es, dass die Kinder nachher, und also wenn sie zu Älteren heranwachsen, die Wahl haben zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen. Und dazu sind sowohl äußere Bedingungen wichtig, als aber auch innere Bedingungen. Und wenn ich in einem Stadtteil wie Marxloh aufwachse, habe ich schon so viele äußere Begrenzungen, die mir von der Gesellschaft auferlegt werden, und innere Begrenzung, weil ich vielleicht nicht genug Futter von außen bekommen habe, dass ich am Ende nicht die Wahl habe. Und mir geht es eigentlich darum, daran zu arbeiten. Und das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Und wir fragen uns auch jeden Tag, wie geht das eigentlich, dass man Menschen dazu befähigt? Wobei, das ist schon falsch gesagt. Ich glaube, Menschen befähigen sich selbst, wenn sie eine gute Umgebung haben. Und eigentlich biete ich nur versuche, die gute Umgebung zu bieten, dass das stattfinden kann. Und wir streiten uns intern total auch darüber, wie das geht. Also die einen möchten, ich hatte jetzt gerade heute noch ein Gespräch dazu mit einem Mitarbeiter, der eben auch mir die sozusagen Feedback von Bildungspaten gegeben hat, dass die Qualifizierung, die wir anbieten, nicht genug vorbereitet. Also wir haben dir nicht gesagt, wie man richtige Lernförderung gibt und wie man Projektmanagement macht und ne, so. Ich sage aber, das sind eigentlich nicht so wichtige Sachen. Viel wichtiger ist es, dass junge Bildungspaten, also junge Menschen lernen, sich in der Unsicherheit zu bewegen und an ihre Intuition sozusagen anknüpfen und lernen, darauf zu hören, was sie glauben, was das Richtige ist. Und nicht so wie in der Schule, das zu machen, was man ihnen sagt, damit sie selber an ihre Kraft kommen und ihr eigenes haben. Also weg von dem Gleichmachen. Du kriegst jetzt eine Note für dein, du hast so tolle Hausaufgaben gemacht im Vergleich. So, das ist mir eigentlich wichtig. Und somit gebe ich eigentlich nur einen Raum. Und da schließe ich mich und alle meine Mitarbeiter eben mit ein. Also ich wache ja auch jeden Morgen auf und habe keine Ahnung, wie man ein Unternehmen leitet. Das kann mir auch keine Gründungsberatung beibringen. Das muss ich mir selber beibringen. Also ja, das ist so die Bildungshaltung hinter Tausche Bildung für Wohnen.
Warum, ein spannendes Thema, was jetzt auch sehr gut hier zum Thema vom Podcast ja auch passt, so ein bisschen aus Komfortzonen auch herauszugehen. Und das klingt gerade so ein bisschen auch, dass die Bildungspatinnen sozusagen so ein bisschen auch ins kalte Wasser springen müssen oder auch sollen. Und ihr denen jetzt nicht eine IKEA-Bauanleitung sozusagen gebt, so macht das danach, dann ist alles gut, sozusagen nur ausführen, sondern neue Umgebung, Und schau mal, wie du damit zurechtkommst. Wenn du Probleme hast, dann sind wir da auch da und da sprechen wir auch gerne drüber. Aber wichtig ist, dass du selber sozusagen in diesem neuen Umfeld versuchst, mal selber schwimmen zu lernen und damit klarzukommen. Von daher, wie wichtig ist es in deinen Augen, dass man sich immer regelmäßig in solche Umgebungen auch gibt, in denen man sich erstmal wieder neu finden muss?
Ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, weil man sonst einschläft, blöd gesagt. Wenn ich mich nur in Umgebungen bewege, wo ich alles schon kenne, wo alles vorgegeben ist, ich sag mal, dann bin ich ja in einer Behörde gelandet. Ohne dass ich Menschen, die dort arbeiten, jetzt zu nahe treten möchte. Oder ich meine das nicht despektierlich, sondern das kennt man doch von sich selber, wenn man an einen neuen Ort reist, auf eine neue Reise geht, in Urlaub fährt, ein Studium beginnt, eine neue Stadt zieht, in einer neuen Beziehung ist, einen neuen Job beginnt. Also alles, was neu und noch unbekannt ist, da sind doch meine Sensoren, meine Aufmerksamkeit ist erhöht. Da bin ich aufnahmefähig für neue Dinge, da lerne ich Sachen. Da bin ich auch offen, Neues zu lernen. Gesetzt den Fall, ich fühle mich wohl in dieser Situation. Ja? Ich habe ja jetzt alles positive Sachen als Beispiel genannt. Das heißt, sich wohl zu fühlen und sicher zu fühlen in einer neuen Situation öffnet ja offensichtlich den Kopf und macht offen für neue Lernerfahrungen. Wenn ich geschlossen bin, mich nicht gut fühle und zu Orten gehe, wo ich keinen Bock drauf habe, also die meisten Menschen zum Beispiel beim Thema Schule, bin ich geschlossen, dann lerne ich ja auch nichts. Ja? Und also deswegen glaube ich, wenn ich was Neues lernen will, muss ich mich entweder verlieben, stellvertretend für ich fühle mich gut und bin aufmerksam und achte auf mich und den anderen. Und ja, und das Gegenteil ist eben auch der Fall. Wenn ich mich schlecht fühle, lerne ich eben nichts. Und insofern denke ich, immer wieder aus dieser sogenannten Komfortzone raus, ist wahnsinnig unbequem, total unbequem. Und auch ganz furchtbar für ein Unternehmen und für meine Mitarbeiter wahrscheinlich, dass ich auch nicht so viele Vorgaben mache, weil sie dann selber alles denken müssen. Und da, das ist eben ja die richtige Mischung aus Struktur und Freiheit zu finden. Da ist jeder anders und blöderweise muss es jeder für sich entscheiden, wie viel er braucht. Und das ist eben auch Tauschebildung für Wohnen. Ja. Und die Kinder, also die Bildungspaten, die frisch von der Schule kommen oder aus der Uni, die sind natürlich total Strukturen gewöhnt. Die ziehen zum ersten Mal aus von zu Hause, die kennen das Schulsystem. Und jetzt sollen sie plötzlich selber irgendwie, das ist natürlich auch voll gemein von uns,
Verantwortung übernehmen.
Und total in die Unsicherheit geschmissen zu werden. Absolut. Aber mal ganz ehrlich, ich finde jetzt gerade, konnte man ja an der ganzen Welt ablesen, es gibt eine neue Situation und alle sind total verunsichert, zu Recht. Man konnte ja überall ablesen, wie unterschiedlich Menschen auf so eine neue Situation wie diese Coronavirus, wie sie reagiert haben. So unterschiedliche Reaktionen. Alle hatten irgendwie mit Angst zu tun. Die einen mehr in die eine, die anderen in die andere Richtung. Und ich fand es total interessant, eben zu sehen, wie bewegen wir uns eigentlich durch unsichere Situationen. Wir haben uns ja total was vorgemacht. Wir sind eben nicht sicher. Wir können unsere Grenzen mit Frontex absichern lassen. Wir können Mauern hochziehen. Wir können Stacheldraht oben drauf machen. Und wir sind trotzdem nicht sicher. Ja? Und wie gehen wir als Menschen eigentlich damit um, dass das Leben einfach nicht sicher ist? Ja, verkriechen wir uns dann oder schaffen wir das irgendwie trotzdem, damit umzugehen und zu lernen, ohne krank zu werden, also daran zu kranken sozusagen. Das ist, finde ich, ein brandaktuelles Thema.
Ja, ich bin selbst nachdem ich in der Schule war, damals musste man ja noch Militärdienst, Bundeswehr oder soziales Jahr machen oder Sozialarbeit, Sozialdienst machen, ableisten. Und ich bin dann im Rahmen eines FSJs auch auf einen Bauernhof gegangen, wo wir gemeinsam mit Menschen mit Behinderung gemeinsam gelebt haben und diesen Hof sozusagen bewirtschaftet haben. Und ich hatte vorher halt noch überhaupt gar keinen Kontakt zu diesen besonderen Menschen, die halt irgendwie schon anders sind, aber auf eine ganz andere Art und Weise einfach super besonders. Und das war ein Jahr, in dem ich halt super viel gelernt habe. Und das war für mich eine ganz, ganz ungewohnte Situation, dann mit Menschen, die Autismus haben und nicht reden können, mich da zu lernen, mit denen zu kommunizieren auf eine ganz andere Art und Weise oder mit jemandem, der manisch-depressiv ist, dann klarzukommen auf kommunikativer Ebene, wenn es dann in den Winter geht und einfach das Vitamin D nicht mehr da ist und man auf einmal merkt, okay, was heißt eigentlich richtig depressiv zu sein und dann trotzdem noch für jemanden so da zu sein, der einen dann aber auch beschimpft die ganze Zeit. Und das war für mich eine enorm wichtige Erfahrung, das zu lernen, weil in diesen Situationen man einfach so viel lernt und diese Erkenntnis, okay, ich lerne gerade so viel und ich entwickle mich gerade extrem weiter, also in so einem kurzen Zeitraum, gibt einem einfach auch so ein gutes Gefühl wiederum, dass das ja letztendlich auch motiviert, immer mehr und mehr diese Situationen auch zu suchen.
Absolut.
Von daher kann ich das sehr nachvollziehen, dass das für die Bildungspartin eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung ist, diese Erfahrung zu machen, in den Vierteln und mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen sie sonst vielleicht auch gar nicht in Kontakt kommen und da auch einfach dieses Leben mal kennenzulernen und auch ja, zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, ist das erste Mal, wenn man von zu Hause auszieht, dass man halt nicht dann irgendwie im Studium anfängt, sich dauernd die Tiefkühlpizza irgendwie auch reinzuziehen und letztendlich dann selber gucken muss, wo man bleibt.
Total, und das Wichtige ja auch bei uns ist, also während, du hast gesagt, du bist auf den Bauernhof gegangen, wo Menschen mit Behinderung waren. Die meisten von uns kommen ja mit diesen Menschen gar nicht so häufig in Kontakt. Und ähnlich ist es, muss man leider sagen, ist für uns aus dem Ruhrgebiet vielleicht eher der Fall. Also wir haben ja sehr, sehr viel zu tun mit Menschen, die aus anderen Ländern stammen. Und das ist ja schon historisch gewachsen bei uns.
Aber auch nicht so intensiv.
Nicht so intensiv, wie das der Fall wenn man jetzt mehr nach Ostdeutschland geht,
wirklich in der Wohnung ist,
ist es natürlich nochmal ganz anders. Und was wir stark bemerken, und das ist ein wahnsinnig schöner Prozess, wenn die Bildungspaten so 6, 7 Wochen frisch bei uns sind, dann werden die wie so Botschafter dieser Stadtteile und auch der Menschen, die dort wohnen. Weil plötzlich dieses diffuse Menschen mit Migrationshintergrund, die bekommen Gesichter, Geschichten, Biografien, Emotionen. Das verändert ganz, ganz viel. Ne? Weil so dieses.
Das ist nicht nur noch diese eine Schublade, ja, in die man alles reinpacken kann, sondern das ist ein ganz, ganz großer, großer Kleiderschrank.
Ja.
Wir kommen so langsam zum Ende. Vielleicht nochmal rückblickend für dich persönlich. Wir haben jetzt gerade auch schon über das ins kalte Wasser springen gesprochen. Was war für dich so das größte Risiko? Du hattest am Anfang mal schon mal drüber gesprochen, alles auf eine Karte setzen, dann aber auch der Punkt, wo du an dem Punkt gekommen bist, okay, eine Entscheidung treffen für Arbeitsalltag, der ganz anders aussieht, als ich mir das eigentlich vorstelle, aber auch eine Entscheidung dann nochmal zu treffen, sich davon auch nochmal zu lösen und von dem Ärzteprojekt mal zurückzutreten. Vielleicht war es einer dieser drei Momente, aber vielleicht war es auch noch ein ganz anderer in deinem Leben. Was war so der größte Sprung ins kalte Wasser für dich oder der Punkt, wo du sehr viel Risiko eingehen musstest?
Ja, also ich denke schon, die Entscheidung zu treffen, das Projekt alleine weiterzuführen, obwohl es eigentlich für uns zwei schon zu groß war. Das war schon auf jeden Fall ein Sprung aus hoher Höhe. Vor allem auch deswegen, weil ich beispielsweise einen BWL-Hintergrund habe und irgendwann braucht man das schon, also vor allem, wenn man eine gewisse Größe erreicht. Das war ein großer Sprung und ich bin auch schon ein Risiko damit eingegangen, weil ich für Fördergelder in einiger Höhe verantwortlich war und gemeinnütziger Verein ist jetzt keine GmbH, wo man mit beschränkter Haftung ist. Ich habe mein ganzes Leben reingeworfen und ja auch das meines Sohnes mit dazu. Das war schon ein großer Sprung. Gleichzeitig, habe ich ja erwähnt, war ich 2 Jahre auch raus aus dem Verein, um mich irgendwie wieder so ein bisschen zusammenzusetzen und dann auch den Sprung wieder reinzumachen und zu sagen, jetzt weiß ich, was ich mir antue, in Anführungsstrichen, und ich entscheide mich jetzt bewusst dazu, jetzt wieder reinzuspringen und weiterzumachen. Und da wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Auch für mich ein großes Risiko. Und das ist auch jeden Tag irgendwie ein bisschen wie eine neue Entscheidung, mit der ich manchmal hadere natürlich, wenn es haarig wird. Mich doppelt freue, wenn es schön wird. Aber diese Arbeit als Gründerin und Vorständin oder Kopf dieser Bande hier, das ist auf jeden Fall ein Job, der einen wirklich wahnsinnig fordert und der auch jeden Tag eine neue Entscheidung irgendwie braucht.
Okay, du springst also eigentlich tagtäglich in kleine, kleine Eistonnen.
Auf jeden Fall, ja.
Ganz kurzer Ausblick vielleicht noch. Ihr seid enorm gewachsen jetzt. Ihr habt angefangen wahrscheinlich irgendwann mal mit dem ersten Kind, was dann Bildungspaten, die sich gefunden haben. Seid enorm gewachsen. Du hast zwischendurch, glaube ich, schon mal gesagt, ihr habt gut dazubekommen an Paten und auch Kindern, die bei euch dabei sind. Ihr habt jetzt den dritten Standort, glaube ich, eröffnen können in Witten, neben noch Gelsenkirchen und hat dem Ursprung Duisburg-Marxloh. Kurzer Ausblick, wie geht's weiter mit Tausche Bildung für Wohnen?
Wir werden im nächsten Jahr einen vierten Standort eröffnen. Und das wird aller Voraussicht nach in Dortmund in einem Stadtteil sein. Und wir sind auch noch mit einem weiteren Standort im Ruhrgebiet, da nähern wir uns gerade so an. Also ich gehe davon aus, dass wir es schaffen werden, also bis 2023 werden wir mindestens 5 Standorte haben. Wir arbeiten aber auch daran weiter, dass wir ein Franchise-System entwickeln. Das heißt, wir zielen eigentlich darauf ab, dass wir nach dem 5. eigens betriebenen Standort weitere Standorte eröffnen, dann aber eben über ein Franchising. Das heißt, wir werden Menschen dazu befähigen. Wir erarbeiten gerade auch eine Weiterbildung, also wie eine Art Inkubator, dass wir Menschen dazu befähigen, die Lust haben, einen eigenen Standort für sich auch zu gründen, dass sie das tun können. Und da schauen wir mal, wie das ankommt. Ob es Menschen da draußen gibt, die sagen, ich finde die Idee gut, ich will es gerne nach Hamburg holen, nach München, Berlin oder Buxtehude. Und die dann bei uns den Inkubator durchlaufen werden, um dann den eigenen Verein zu gründen, trotzdem an uns angeschlossen zu sein. Und auch von der Dachorganisation dann Leistung zu bekommen, um den Standort zu führen. Das ist so der große Wurf nach vorn.
Okay, also Ziel sozusagen, noch mehr Flecken in der Deutschlandkarte zu platzieren und jetzt nicht nur im Ruhrgebiet quasi noch größer skalieren, sondern eher noch breiter in Deutschland auch sich noch verteilen und da noch andere Stadtteile, die benachteiligt sind, dann auch erschließen sozusagen, wenn man das so sagen kann. Wie kann man euch unterstützen abschließend? Also gibt wahrscheinlich einige, viele, viele Wege. Einmal das drüber erzählen, Botschafter sein auf der einen Seite. Du hast jetzt gerade auch gesagt, ihr sucht natürlich oder arbeitet daran, ein Franchise-Modell aufzubauen. Das heißt, wenn man Interesse hätte, da Teil von dieser Bewegung zu sein oder von dieser Lösung, dass man auf euch zukommen kann, wenn man sagt, ich komme aus der und der Stadt, ich kenne einen Stadtteil, da wäre sowas gut aufgehoben und ich möchte irgendwie, ich habe da Lust drauf, das mitzuentwickeln, dann kann man sich mit dir und euch in Verbindung setzen. Spenden wird wahrscheinlich, nehme ich an, ist auch ein Weg, wie man euch unterstützen kann. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was euch helfen kann?
Also wir sind jetzt gerade dabei, unser CI und unsere Homepage neu zu entwickeln. Da wird es genau auch die Punkte geben, wie man mitmachen kann bei uns. Und du hast jetzt eigentlich schon die wichtigsten Sachen gesagt. Wir freuen uns total über Leute, die Lust haben, vielleicht selber einen Standort auch zu eröffnen und im nächsten Jahr in unsere Weiterbildung zu kommen. Man kann immer spenden, das ist natürlich toll für uns. Man kann über uns berichten und in seinem Bekanntenkreis dafür werben. Wir freuen uns immer über Bildungspaten, dass wir immer mehr Menschen erreichen, die zu uns kommen möchten. Und wir freuen uns eigentlich über jeden, der uns kontaktiert mit einer Idee oder sagt, hier, schau mal, da ist der Stadtteil, der kann es auch gebrauchen und ich würde es da gerne machen. Also das sind so die Möglichkeiten.
Super. Ich werde eure Webseite und so weiter auch alles noch verlinken in den Shownotes für diejenigen, die da gerne noch weiter auch interessiert sind und da auch gerne in Kontakt treten wollen. Liebe Christine, vielen Dank für den Einblick in deine Reise mit Tausche Bildung für Wohnen und für die Geschichten, die du hier geteilt hast.
Ja, vielen Dank fürs Interesse und für die Einladung.
Ja, und das war's auch schon wieder mit der ersten Folge der neuen Staffel vom Podcast hier. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge, die dann in 2 Wochen wieder zu hören ist. Und zwar mit Eileen Liebig, die ja im 6., 7. Schwangerschaftsmonat dann nochmal sich gesagt hat, okay, ich starte jetzt nochmal was, weil der Zeitpunkt ist gerade einmalig im letzten Sommer der Corona-Pandemie. Und was genau sie gestartet hat, worum es geht, erfahrt ihr dann in 2 Wochen. Falls ihr es nicht verpassen wollt, dann folgt dem Podcast doch hier direkt bei Spotify oder ja, auch bei Apple. Ich weiß, kann man bei Apple auch folgen, kann ich glaube eher nicht. Da kann man eher eine Bewertung hinterlassen. Darüber freue ich mich natürlich auch. Und genau, freue mich, wenn du dann nächste Woche auch wieder, nicht nächste Woche, in 2 Wochen dann auch wieder mit dabei bist. Also bis dann, mach's gut und springt rein.